war hier große Putzaktion. Wir waren ein paar Leute, die hier den Saal bzw. die Nebenräume hinten sauber gemacht haben. Und ich habe die schöne Aufgabe gehabt, das Lichtreck von seinem Staub zu befreien. Jetzt ist es ein paar Kilo leichter. Es strahlt wie neu. Ja, man kann unterschiedliche Einstellungen haben, wenn es darum geht, zum Beispiel Gegenständen eine zweite Chance zu geben. Das wird einem manchmal so bewusst, wenn man eben am Räumen ist, wenn man Schränke ausräumt und überlegt, was brauchen wir, was ist schon so alt oder so kaputt, dass man es getrost entsorgen kann. Und ich bin so eher der Typ, weg damit. Also ich habe keine Mühe, Dinge gleich mal zu entsorgen oder wegzugeben oder in die Brocke zu bringen und dann ist es erledigt für mich. Und Susanne ist ein bisschen anders gewickelt. Sie sagt, ich bin die Aufbewahrerin. Das kann man vielleicht mal noch brauchen. Vielleicht mal. Und dann lache ich und sage, ja, vielleicht einmal in der Ewigkeit oder irgendwann. Ja, aber manchmal hat sie doch recht. Neulich waren wir im Schwarzwald. Wir hatten eine Woche Ferien. Und dann kamen wir nach Hause und am Montag, also letzten Montag, es war noch der letzte Ferientag, kriegte ich doch schon nette Post von der deutschen Polizei. Ein Bußgeldbescheid. Wir waren unterwegs und dann fuhren wir über einen Pass da im Schwarzwald und es, ich habe schon gesehen, es war eine Innerortstafel und Innerorts ist 50 und dann war kein Menschenseele war da auf diesem Pass und es ging, es war alles freie Sicht, es ging gut zu fahren und da habe ich schon, bevor die Außerortstafel wieder kam, ein bisschen aufs Gas gedrückt und tatsächlich, es hat geblitzt. Und ich habe sogar ein Foto bekommen, das habe ich jetzt aber nicht kopiert, weil ich sah ziemlich verbissen aus da drauf. Aber es war glimpflich, weil es wurde mir beschieden, nach Abzug der Toleranz, die ist in Deutschland etwas weniger groß als in der Schweiz, waren es noch 12 zu viel. Dann dachte ich, oi, oi, oi. Also, aber es war noch gnädig, ich musste nur 50 Euro bezahlen. Das habe ich sofort erledigt. Mit Freuden. Lerne einmal mehr. Fahr nicht schneller, als du darfst. Der Sinn der Buße ist ja nicht das Füttern der Staatskasse, wie man es dann oft so gerne sagt. Also im Kanton Aargau ist das so ein geflügeltes Wort. Das sind alles Abzocker und die wollen uns nur ans Portemonnaie. Ja, wenn man normal fahren würde, kostet das alles nichts. Aber es geht doch darum, eine Übertretungsanzeige, ein Bußgeldbescheid, hat einen erzieherischen Wert und soll es auch haben, weil wenn du zu schnell fährst, kann es gravierendere Folgen haben, als eine Buße zu bezahlen. Du könntest jemanden verletzen, du könntest etwas übersehen oder du könntest einfach dich als Raser abstempeln. Und das wollen wir doch alle nicht. Ich kann mich also daran halten. Per Gesetz bin ich dazu verpflichtet, aber eben manchmal hat man andere Dinge im Kopf. Wer sich aber aufregt darüber, sollte sich über sich selbst nerven. Habe ich kurz gemacht und dann habe ich gedacht, naja, ich beschwere mich nicht, ich bin selber schuld. Wenn irgendwo etwas geschieht auf dieser Welt, da kommt doch sofort die Frage nach der Schuld auf. Wie wenn das etwas helfen würde? Also ich denke, kürzlich war ja dieses Lawinenunglück im Wallis und verschiedene Unglückssituationen und da habe ich auch Gedanken gehabt, ja, wenn man unter der Absperrung durchfährt und in einen Hang fährt, der bekannt ist als Lawinenhang, wie dumm muss man eigentlich sein? Aber es nützt nichts, diese Leute sind gestorben. Und es hilft ihnen nichts, wenn wir dann solche Gedanken pflegen, sondern es ist die Tragik, dass man Konsequenzen einfährt oder sich selbst einhandelt, die oft über dem liegen, was man gerade im Augenblick eben denkt. Die Frage nach der Schuld, die hat man auch Jesus gestellt. Da war ein Massaker im Tempel, also es heißt hier, einige Leute hätte der Pilatus einige Männer umbringen lassen. Eigentlich war es ein veritables Massaker, das auch geschichtlich verbürgt ist, das der Herodes veranstaltete. Da kamen Männer und die wollten opfern und es waren irgendwie ihm nicht genehme und dann hat er sie kurzerhand im Heiligtum hinrichten lassen. Und für die frommen Juden war das eben dann besonders schlimm, weil sich das Blut der Opfer mit dem der Opfertiere vermischt hat. Das war dann eine religiös-kultische Frage. Und die Frage stellt sich dann natürlich schon, ja, wenn die das im Tempel erleiden, am Ort der Heiligkeit, dann müssen die besonders schuldig gewesen sein. Oder es gab eine andere Geschichte, auf die weist dann Jesus selbst hin. Offenbar ist in der Nähe des Teichs Siloa ein Turm eingestürzt. Wahrscheinlich war er altersschwach und dann hat er 18 Leute erschlagen. Und auch dort die Frage sofort, diese Leute waren sicher bestimmt, hatten die mehr Schuld und hatten das irgendwie wahrscheinlich verdient, dass Gott sie so straft. Aber Jesus sagt, habe ich extra Geld markiert, es geht nicht darum, ob sie mehr Schuld haben oder nicht. Denn er sagt, ihr werdet alle genauso umkommen. Also ich habe mich gefragt, was heißt das? Genauso. Werden sie auch erschlagen oder werden sie auch ermordet im Tempel? Nicht das meint Jesus. Ihr werdet genauso, wie ihr diesen Leuten die Schuld unterschiebt, in eurer unbereinigten Schuld umkommen. Das war seine Aussage und ist seine Aussage. Und ihr unterscheidet euch nicht von jenen Opfern der Geschichte. Aber er macht eine große Türe auf, wenn ihr nicht umkehrt. Und das lässt eine Tür offen, die schon die Propheten von alters her immer wieder geöffnet haben. Natürlich, für uns Christen klingelt doch da etwas im Kasten. Übrigens auch bei den Zuhörern damals. Umkehr, genau, Umkehr müssen sie, Buße tun, auf die Knie und das Leben radikal ändern. Ja, der und die sollten das dringend tun, aber mit ihr alle bin auch ich gemeint. Und dann muss man schon ein bisschen differenzieren, oder? Wenn andere umkehren müssen, ist mir das meistens sehr schnell klar, wovon und was besser werden muss bei ihnen. Aber wie ist es bei mir selbst? Wovon umkehren? Wohin? Wie? Ja, dann spürt man schnell einmal, ui, ja, stimmt schon, ich könnte dieses oder jenes vielleicht ändern oder ich bin hier permanent in der Gefahr oder sogar darüber und bin doch froh, es geht doch meistens glimpflich aus. Ich bin ja noch hier. Nur so richtig gelingen will es nicht. Man wird immer wieder für sich selbst rückfällig. Aber wenn es andere nicht stört, wenn es die anderen nicht sehen, macht es ja nichts. Aber die anderen sollten schon umkehren. Umkehr hat aber etwas, wie wir hier auf dem Bild sehen, ist vom Deutschen Autoverband, dieses Bild, hat etwas mit der Blickrichtung zu tun. Wohin will ich umkehren? Also nur wenden nützt meistens nichts oder ich kann gerade nicht umkehren. Ich sehe mich um, na, wohin soll ich mich wenden? Vielleicht gibt es da gute Leute irgendwo. Ah, das Kreuz, ist das ein Blickpunkt, wo ich hin will? Ist das ein Blickpunkt, wo es sich lohnt, hinzugehen? Um dieser Frage zu begegnen, erzählt Jesus diese Geschichte vom Feigenbaum. Dieses Mal in einer etwas anderen, mit einem anderen Charakter, als wir viele Feigenbaum-Gleichnisse kennen. Es wurde uns schon vorgelesen, dieses Gleichnis. Da hat einer einen Feigenbaum und nach drei Jahre, wo er eigentlich schon Frucht bringen sollte, ist immer noch nichts da. Und der Zuständige bemerkt das, natürlich, seit 3 Jahren wartet er darauf und dann sagt er zu seinem Chef, ja, was wollen wir machen mit dem, der ist noch ein bisschen rückständig. Und der Chef sagt, ja, ich hau ihn um. Was bringt es, dass er dem Boden seine Kraft entzieht und wenn er doch nichts nützt? Hau ihn um. Das ist so etwas, was ich vielleicht noch schnell sagen würde. Da kann ich mich gut damit identifizieren. Eben, ich entsorge rasch Sachen. Ich habe vielleicht auch schnell ein Urteil über andere. Und dann heißt es vielleicht allzu schnell, hau ihn um, schaff es weg, weg damit. Das können wir nicht mehr brauchen. Ich glaube, in dieser Geschichte geht es auch um zwei polarisierende Gottesbilder. Polarisierend heißt, so wie Nord- und Südpol und dazwischen ist die Erdkugel und du kannst sie drehen, wie du willst, sie sind immer gleich weit voneinander entfernt. Zwei polarisierende Gottesbilder. Das eine ist das Prinzip der Angst. Nämlich, hau ihn um. Gott straft sofort. Er hat es nicht verdient, er ist selbst schuld. Ja, man hat es ihm oft genug gesagt. Das Prinzip der Angst ist das eine und das andere ist das Prinzip, Gott hat immer Geduld, vor allem mit mir selbst. Gott ist immer gnädig, zuerst mit mir selbst. Und beides sind so Pole, die beide für sich gesehen nicht gesund sind. Beide haben Recht und beide sind für sich alleine nicht wahr. Wer Angst vor dem immer strafenden Gott hat, kann eine ungesunde geistliche Haltung entwickeln. Denn Angst, kennen Sie vielleicht, ich auch, kann einem blockieren, körperlich, geistig. Man kann nicht mehr denken. Man ist wirklich blockiert und das ist wirklich keine gesunde Situation. Und oft ist, wenn man blockiert ist, vor Angst kann man eben sich auch nichts mehr denken, sondern man steht da und hofft, dass das irgendwann vorbei ist. Eine Erstarrung erfasst dich. Es hemmt auf jeden Fall alle Freude, die Kreativität, es hemmt die Freiheit, es schränkt sie ein oder es macht einem sogar gefangen. Man fängt an, Schuldige zu suchen und beginnt streng über andere zu moralisieren, weil das mehr Spaß macht, als über die eigene Schuld und das eigene Fehlverhalten nachzudenken. Weil schließlich halte ich mich dran. Das war so das, was Jesus diesen Leuten auch sagte mit diesem Gleichnis. Ihr denkt, ihr seid besser dran als andere, aber ihr irrt euch. Ihr braucht etwas, die Umkehr. Angst macht auch einsam. Angst ist ein Leben mit Gott aus Furcht, Fehler zu machen. Und es schränkt ein. In meinem Leben als Christ, als auch Offizier in der Heilsarmee, habe ich öfters mal auch Christen kennengelernt, die eher auf diesem Pol leben. Sie sind sehr, sehr aufrichtig auf der einen Seite, aber sie vermeiden alles, um Fehler zu machen. Und das Erste, was sie denken, ist, wenn ich einen machen würde, was denken dann auch die Leute? Dann bin ich ja kein Vorbild mehr. Und dann wird es schwierig, diese Vorstellung. Und wenn man keinen Fehler machen will, macht man den größten. Man lebt nicht. Man ist nicht sich selbst. Man gibt sich keine Freiheit und eigentlich auch Gott nicht, weil man ihn dann einsperrt in den Kasten von dem, was man sich selbst noch zutraut, weil alles über der Grenze könnte ja einen Fehler provozieren. Und da lebt man also auf dem größten Fehler, den man machen kann. Die Gegenseite, Gott vergibt immer, kann mich gleichgültig machen. Das eine Bild da, Megafon ins Ohr und der andere schaut uninteressiert weg, das kann man für vieles, denke ich, ein bisschen brauchen. Ich bleibe unempfänglich, zum Beispiel für Gottes Botschaften an mich. Er vergibt ja. Ja, was musst du mir jetzt da ins Ohr blasen? Oder wie das zweite Bild, es macht mich zum Voyeur. Letzte Woche war ja dieser Bericht von dieser schrecklichen Selbstverbrennung in New York. Innen im Gerichtsgebäude war der viel beachtete Prozess wegen Donald Trump und seiner Geschichten da. Und draußen hat sich einer verbrannt und selbst angezündet. Aber es war eigentlich so ein bisschen typisch, der Bericht in den Medien. A, es war ein Verschwörungstheoretiker. Damit ist ja wohl alles gesagt. Das war so jetzt das Letzte, was man lesen kann. Und damit ist die Geschichte abgetan. Es war ein Verschwörungstheoretiker. Ist doch entlastend. Ein Spinner, wie er im Buche steht. Ja, da kann man nicht mehr erwarten. Aber was mich mehr schockiert hat, war das Zweite. Das Bild, einer brennt. Und Dutzende stehen beim Platz und filmen und fotografieren diesen brennenden Menschen, während er da stirbt oder dem Tode näher kommt. Und das ist auch eine Form von Gleichgültigkeit. Diese Gleichgültigkeit ist recht verbreitet. Sie nennt sich vielleicht Egomanie. Alles für sich und da bleibt wenig Raum für den Nächsten und für Gott. Und ich bin manchmal auch so auf diesem Pol ein bisschen drauf, kann ich nicht verneinen. Vielleicht nicht so extrem. Ich könnte nicht zusehen, wenn da jemand verbrennt, aber es ist so ein Bild, ein strenges Bild oder hier auch, jemand verunfallt und einer macht noch ein Selfie. Jesus hält dem entgegen, sei weder voll Angst vor dem, sei weder voll Angst vor dem alle Schuld bestrafenden Gott, aber sei auch kein Egoist, kein Gleichgültiger anderen und vor allem Gott gegenüber und seinem Wort gegenüber. Und er hält dem entgegen, du kannst von deinem Pol wegkommen. Kehr um. Dietrich Bonhoeffer hat den Begriff verwendet von der billigen Gnade und er schreibt dagegen, dass es keine billige Gnade geben kann. Und das war für der Kirche damals vor. Er hat überspitzt gesagt, das Bejahen der Idee, dass Jesus mich liebt, das genügt oder das Sprechen eines Umkehrgebets einmalig verändert alles, ist wie das Verharren auf einem Pol. Es genügt nicht, es braucht noch mehr. Denn er sagt, es geht vergessen, dass es eine Wendung im ganzen Leben braucht. Eine Wendung bedeutet, den Blick dahin zu richten, wo es jetzt eben nötig ist. Ich kann nicht einmal in einem Moment sagen, ja gut, ich bin überzeugt von dieser Idee, dass da einer ist, der mir alles vergibt, und dann gehe ich raus und mache weiter wie bisher. Es braucht eine Wendung. Es braucht eine Hinwendung. Und das ist gemeint mit Umkehr. Ein Hinwenden hin zu dem, der das möglich macht. Das Annehmen der Gnade Gottes in Jesus ist der erste Schritt. Und der zweite ist diese Ausrichtung des gesamten Lebens auf ihn und das Leben in der Nachfolge. Darum sagt Jesus, wenn ihr nicht umkehrt. Diese Wendung ist ganz wichtig. Umkehren. Wenn ihr euch nicht zu Gott hinwendet, werdet ihr genauso umkommen, auch wenn ihr euch noch so Mühe gebt. Nur so bringen wir die Wahrheiten beider Gottesbilder zusammen. Gott ist gerecht und Gott ist Liebe. Meine Umkehr, mein Leben in der Nachfolge bringt das zusammen in meinem Leben, dass es dann auch stimmt. Ich blicke zum Kreuz und erlebe das Gleichnis vom Feigenbaum am eigenen Leben. Meine Schuld schreit mich an, hau ihn um. Es sagt es zu mir, hau ihn um. Aber Jesus tritt für mich ein und sagt, ich will mich noch einmal bemühen. Ihn umsorgen, ihn nähren, ihm düngen, ihm Zeit geben, Frucht zu bringen. Denn das ist der Sinn des Daseins dieses Feigenbaums und der Sinn des Daseins als Christ, als Nachfolger Christi, Frucht zu bringen. Es geht nicht darum, dass ich mich nur wohlfühle und den anderen dann die Schuld geben kann oder mich von ihnen abwende. Es geht darum, Frucht zu bringen und da geht es darum, dass ich ein Teil meiner Umgebung bin und in sie hineinwirke als Christ. Letzten Sonntag hat Raphael dieses Zitat erwähnt, dass jeder Moment ein frischer Anfang sein kann. Und das ist doch eine starke Aussage, ich weiß nicht mehr von wem, aber es ist eine Botschaft des heutigen Gleichnisses. Jeder Moment kann ein frischer Anfang sein, durch, wie es Jesus sagt, diese Umkehr, diese Neuausrichtung, das Eintreten in die Nachfolge von Jesus. Man könnte auch sagen, dass ich jetzt noch lebe, dass du heute lebst, ist die Chance, sich dem Leben hinzugeben. Ein Alexander Seidel prägte diesen Satz. Bedenke die Ausrichtung des eigenen Lebens. Wir sind wie ein von Gott geliebter Baum, der aber nie weiß, wann der Mann mit der Säge kommt. Hat doch etwas. Wir wissen nicht, wann unser letzter Tag ist. Es kann uns ja auch passieren, dass wir mehr als nur eine Buße einfahren oder vielleicht tatsächlich irgendwo erschlagen werden. Ich hoffe es nicht. Aber niemand hat Garantie, was morgen ist. Ich bin ein von Gott geliebter Baum und ich darf jetzt, wo ich noch lebe und jetzt, wo es mir bewusst ist, mich hinkehren zu ihm, der alles für mich getan hat. Und so will ich mich von Jesus berühren lassen. Ich wende mich ihm zu, ich schließe mich bewusst ihm an, jetzt und vor allem im Alltag. Ich denke, das ist die Botschaft dieses Gleichnisses vom Feigenbaum heute. Und wir singen jetzt dann noch ein Lied. Und dieses Lied hat tiefe Worte. Wir haben es schon zweimal gehört heute als Melodie. Vielleicht ist es jemandem ein Bedürfnis, jetzt einen Schritt hin zu Jesus zu machen. Und dann möchte ich dazu ermutigen, dass man das darf. Man darf zum Kreuz stehen oder hier vorne beten kommen. Es ist nicht der Moment, wo man alles ändert, sondern es ist ein Schritt hin zu Jesus, ein Schritt in die Nachfolge. Und dann braucht es weitere Schritte. Und es braucht ein Dranbleiben und ein immer wieder neu sich hinwenden zu diesem Christus, der sagt, ich bin mit dir, ich pflege dich, ich nähre dich, ich bin für dich da. Also diese Gelegenheit möchten wir geben während dieses Liedes. Und das heißt, keiner ist wie du.